Warum heißt mein Vortrag Personenzentrierte Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung? Verzeihen Sie, wenn ich diesen verpönten Begriff brauche. Ich brauche ihn sehr bewusst. Nicht, weil ich alt bin und etwas von gestern. Ist übrigens auch sein Wort, das man heute nicht mehr brauchen darf. Man ist älter oder eine Seniorin. Ich finde das diskriminierend. Es ist keine Schande, alt zu sein, und es ist keine Schande, geistig behindert zu sein. Warum ich diesen Begriff brauche? Weil der Begriff intellektuelle Beeinträchtigung nicht oder nur sehr vereinzelt auf das breite Spektrum ganz verschiedener Menschen zutrifft, mit denen ich es als Psychotherapeutin oder eben auch in meiner beratenden Tätigkeit zu tun hatte. Das waren die unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, Lernbehinderungen, psychische Störungen, organisch oder genetisch bedingte Beeinträchtigungen, körperbehinderte und damit verbundene mangelnde Förderung, Mehrfachbehinderungen, Hirnschädigungen als Folge von Unfall oder Krankheit, leichten und schweren Verhaltensauffälligkeiten. Das alles lief unter dem Begriff geistige Behinderung. Und bei manchen habe ich mich gefragt, ob nicht eher der Zufall oder widrige Lebensumstände dazu geführt hatten, dass in ihren Akten eben diese Bezeichnung vermerkt war. Ich brauche den Begriff in dem Sinne, wie er von Hennicke und Ruthaus 1993 im einführenden Kapitel zu ihrem Buch Psychotherapie und geistige Behinderung definiert wurde. Geistige Behinderung ist eine mögliche Daseinsform des Menschen, die erst im Kontext von Gesellschaft zur eigentlichen Behinderung wird. Und Sie meinen im selben Kapitel, dass geistige Behinderung als eine Möglichkeit der Aneignung von Welt anzusehen ist, prinzipiell ähnlich, wie man es für Hochbegabte beschreiben kann. Das ist übrigens eine Parallele, die mir in der Praxis sehr oft begegnet ist. In jeder zweiten Einrichtung findet man Menschen, bei denen man sehr deutlich das Gefühl hat, das sind eigentlich verkappte Hochbegabte. Sie haben nur eine andere Karriere gemacht. Das sind Bereiche, die sich sehr stark überschneiden. Psychotherapie, die Frage wurde heute mehrmals gestellt und gilt als beantwortet. Ist Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung möglich und sinnvoll? Dessen war ich mir keineswegs sicher, als ich vor mehr als 30 Jahren, das heißt, ich habe gerade heute gemerkt, das sind eigentlich genau 30 Jahre im Rahmen meiner psychotherapeutischen Ausbildung zum ersten Mal angefragt wurde, ob ich mit einer Frau mit geistiger Behinderung arbeiten würde. Das war damals absolutes Neuland. Ja, es begannen so die ersten Publikationen mal, das Thema auf Kongressen wurde es mal behandelt, aber in der Praxis war das überhaupt kein Thema. Auch meine Ausbilder hatten keine Ahnung. Meine Kollegen, die Intervision, Supervisionsgruppe, also die Ausbildungsgruppe, in der ich war, auch nicht. Also niemand von uns hatte eine Ahnung. Und ich hatte schon sehr viele Zweifel, soll ich das wagen oder soll ich das nicht wagen? Und ich habe es gewagt. Und ich habe es nie bereut. Ja. Das war eine Schlüsselerfahrung für mich, die mein Verständnis von Psychotherapie überhaupt insgesamt, also nicht nur für diese Menschen, von denen wir hier sprechen, ganz entscheidend geprägt hat. Ja. Ich hatte kurz darauf eine zweite Frau mit Down-Syndrom, die auch zu mir in Psychotherapie kam, und ich habe unglaublich viel gelernt von diesen beiden behinderten Frauen. Ja. Wie übrigens auch später von allen meinen behinderten Klientinnen und Klientinnen. Wenn ich die geworden bin, die ich geworden bin, dann habe ich das nicht nur natürlich, aber auch meinen Klienten mit geistiger Behinderung zu verdanken. Niemand hat so sensibel auf winzige Unaufmerksamkeiten oder ungenaues Verstehen reagiert wie Sie. Niemand hat mich so direkt und unverblümt merken lassen, wenn Sie mit mir nicht zufrieden waren. Von Ihnen habe ich gelernt, was ich habe in den Jahren auch Brauti, es wurde öfters Prätherapie heute jetzt schon erwähnt. Brauti ist ja der Mann, der Prätherapie entwickelt hat, ganz auf personenzentrierter Grundlage übrigens. Was Brauti mir eben später kurz darauf bestätigt hat, als ich ihn in Chicago kennenlernte, dass jede noch so wirre und unverständliche Äußerung einen realen Hintergrund hat, irgendwo, ja, und ernst genommen werden muss, auch wenn wir ihn nicht entschlüsseln können. Das gelingt manchmal aber sehr selten. Und deutlicher als meine anderen Klienten habe ich von diesen Klienten gelernt, dass Psychotherapie nicht machen heißt, sondern ermöglichen, was nicht heißt, dass man gar nichts tut und einfach passiv da sitzt und nicht Angebote macht, das ist selbstverständlich. Zum Beispiel diese erste Klientin, ja, diese erste behinderte Klientin. Ich kam ja dahin und war ziemlich unsicher, blutige Anfängerin und habe noch eine Menge Material mitgeschleppt und dachte, man kann ja nicht einfach sprechen mit denen. Es war zwar jemand, diese Klientin war jemand, der sprechen konnte, aber Gespräch, geht das überhaupt? Wir hatten ja auch in der Ausbildung gelernt, Rogers hat gesagt, es braucht ein gewisses Intelligenzniveau, ein minimales Intelligenzniveau, damit ein therapeutischer Prozess notwendig ist. Diese Frau hat souverän alles, was ich da sonst, Farbstifte und Bilder und weiß der Teufel, was ich alles mitgeschleppt habe vor lauter Unsicherheit, souverän abgelehnt und hat gesprochen. Und zwar ziemlich in so Bögen, ganz einfache Dinge. Ah, da sitzt ein Vögelchen vor dem Fenster und wir sitzen hier am Tisch. Du hast eine blaue Bluse an oder irgend so etwas. Und heute Morgen ist der Krankenwagen gekommen und ich musste wieder ganz schnell ins Spital und lauter solche Dinge, von denen ich wusste, das ist nicht real. Und ich war sehr unsicher da im Anfang. Ich dachte, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich darauf ein? Und da ich als klientenzentrierte Therapeutin, so hieß es ja früher, gelernt habe, auf das einzugehen, was die Klienten bringen, habe ich halt das gemacht, was ich gelernt habe und habe einfach aufgegriffen, was sie gebracht hat. Bis mir einfiel, dass mir am Anfang gesagt wurde, zwei Dinge wurden mir gesagt von dieser Frau, ich werde darauf zurückkommen, es ist auch schon angesprochen worden, dass die Leute ja meistens geschickt werden. Sie verletzt sich selber, sie schlägt sich oft, sie hat sehr wenig, ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrem Körper und sie stiehlt. Das waren die Verhaltensauffälligkeiten, die ich mitbekommen habe. Beides war nie ein Thema in der Therapie. Ja, und dann war noch das, dass sie sagten, die Frau, wie gesagt, es ist 30 Jahre her, die Frau war damals 21, sie ist sterilisiert worden, also operativ sterilisiert worden, ohne dass man ihr nur im Geringsten gesagt hat, von wegen sie gefragt hat, schon gar nicht natürlich damals. Man hat ihr nicht mal gesagt, was mit ihr da passiert. Und plötzlich fiel mir das wieder ein und dann wurde ich aufmerksam. Und ich habe dann festgestellt, dass sie in winzigen Stücken, aber immer nur so weit, wie sie es ertragen konnte, diese ganze traumatische Erfahrung erzählt hat. Ja? Aber nie, ich habe natürlich naiv, wie ich war, habe ich dann probiert, man muss ja jetzt dabei bleiben und das ist ja auch ein Thema, nicht wahr? Und souverän ist sie darüber hinweggegangen, hat ignoriert, wenn ich da etwas bohren wollte oder sie dabei halten wollte. Da habe ich gelernt, ja, so weit es kommt, so viel wie der Organismus reguliert das. Sie hat genauso viel von sich gegeben, wie sie im Moment ertragen konnte. mit der Zeit, aber eingepackt in lauter anderem, kam die ganze Geschichte heraus. Bis zu, man hat mir da unten was rausgenommen. Ja? Und sie ist dann weggekommen nach einiger Zeit in eine andere Wohngemeinschaft. Und da war Therapie nicht mehr gefragt. Die waren da aus irgendeinem Grund dagegen. Nach 2 Jahren rief mich jemand an und ich bin zuerst gar nicht rausgekommen. Ich dachte sofort, die Stimme war etwas, sie sprach etwas eigenartig, erinnerte mich an eine andere Klientin. Ich habe überhaupt nicht mehr im Moment nicht an die Frau gedacht. Rief mich an und sagte, hier, ich bin hier die sowieso. Und ich war völlig platt. Sie hatte eine Karte mit meiner Telefonnummer. Nach 2 Jahren, ja. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gesprochen und habe gesagt, ist da jemand von den Betreuern da? Und dann kam der Betreuer ans Telefon und sagte, was? Jetzt löchert die uns seit 14 Tagen mit dieser Karte und sagt, sie will da anrufen. Und wir haben das immer verhindert. Wir haben da gesehen, Psychologin, haben gedacht, das kostet sicher etwas, wenn sie da anruft. Also, ja. Und dann haben sie mich eingeladen, am Wochenende irgendwie da zum Abendessen zu kommen. Und sie hat eigentlich genau wieder da angesetzt, wo wir stehen geblieben waren, also bei anderen Dingen dann. Das eine Thema war ja dann mehr oder weniger zu Ende. Aber es beschäftigte sie noch. Und sie hat, und das war sehr interessant, ich war dann da zum Abendessen eingeladen, sie hat ihren Kolleginnen und Kollegen da gesagt, das ist die Marlies, mit der habe ich immer gesprochen über das, was so mit mir ist. Also sie hat genau gewusst, sie hat nicht von Psychotherapie gesprochen, aber sie hat genau gewusst, um was es geht. Leider konnte ich die Therapie nicht fortsetzen. Ich hätte das auch umsonst gemacht, oder zu einem, umsonst nicht, aber zu einem symbolischen Beitrag. Aber die Widerstände waren dort zu groß. Die wollten da nichts von einer Psychotherapeutin wissen. Gut. Leider, ich habe Ihnen gesagt, ich habe sehr viel gelernt und ich bedauere es sehr. Ich habe es vorhin in der Diskussion schon gesagt, dass ich finde, Psychotherapie mit Menschen mit geistiger Behinderung gehört in jede Ausbildung rein. Ob dann jede das in der Praxis macht, ist eine andere Frage. Aber zumindest müssen werdende Psychotherapeutinnen mal erfahren, wie ist das überhaupt? Was braucht es da und wie sind das? Das ist nämlich eine unglaublich spannende Arbeit und unglaublich interessant. Und man kann sich nirgendwo so gut das Handwerk, die Kompetenz, die man als Psychotherapeutin braucht, aneignen, wie im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung. Sich einzufühlen in das Anderssein anderer Menschen, in diese etwas, ist nicht meine Sicht sondern der Welt, sondern eine etwas andere oder manchmal auch eine sehr andere, das kann ich nirgendwo so gut lernen wie das. Und um das geht es ja bei allen Klienten, auch wenn sogenannte nicht behinderte Klienten das Anderssein, wenn das nicht so, so auf der Hand liegt, aber jeder Mensch erlebt anders. Und das Erleben, und da komme ich zu einem zentralen Punkt, das individuelle Erleben ist der Schlüssel zum Verstehen. Ja? Es kommt immer darauf an, wie dieser Mensch etwas erlebt, wie er oder sie seine Krankheit, seine psychische Störung, seine Behinderung erlebt. Keine 2 Menschen erleben gleich, auch nicht 2 mit derselben Behinderung oder mit derselben psychischen Störung. Wir wissen alle, was eine Depression ist, aber wie der einzelne Mensch das erlebt, das kann ich nur von ihm selber erfahren. Gut, ich lasse da ein bisschen etwas aus, weil das schon angesprochen wurde, dass eben vielfach Gewalt auch, Erfahrungen von Gewalt Ursache geistiger Behinderung sein können. Behinderung kann ja von außen kommen, wie von etwas in mir selbst. Behindert sein kann man durch sehr viele Dinge. Ich finde übrigens zunehmend, dass viele Menschen die Menschen, von denen wir jetzt sprechen, intellektuell behindert werden, dadurch, dass man ausschließlich mit intellektuellen Paradigmen an sie herangeht. Nichts gegen die Paradigmen, die braucht man, aber zuerst einmal muss man auf den Menschen zugehen und nicht mit Scheuklappen von irgendeiner intellektuellen Vorstellung, die ich von ihm habe. Insofern, danke. Unabhängig davon, was der Zuschreibung zugrunde liegt, die sozialen Beeinträchtigungen, welche eine Behindertenkarriere mit sich bringt, haben häufig sehr viel schwerwiegendere Auswirkungen als die ursprünglich festgestellte Beeinträchtigung. Andererseits wird aber im Zuge der an sich begrüßenswerten, aber manchmal völlig falsch verstandenen Normalisierung vielfach über tatsächlich vorhandene Einschränkungen hinweggesehen und zu wenig berücksichtigt, wo genau und wann ein Mensch welche Unterstützung braucht. Ja. Man darf ja gar nicht mehr behindert sein. Man darf das Wort nicht mehr sagen. Man vereinfacht die Sprache immer mehr, sodass ein ganzer Teil von Behinderungen, von Beeinträchtigungen gar nicht mehr erwähnt wird. Und das trägt auch dazu bei, dass manche Leute gar nicht mehr hinsehen und gar nicht mehr sehen, was fehlt der Mensch, wo braucht er eine Stütze. Menschen mit geistiger Behinderung werden ständig überfordert oder unterfordert. Beides ist der seelischen Gesundheit nicht zuträglich. Es ist also aus alledem ist also klar, dass einiges dafür spricht, dass psychotherapeutische Angebote zur Verfügung stehen sollten, und es spricht einiges für den personenzentrierten Ansatz. Warum meine ich und habe ich in der Erfahrung mit meinen behinderten Klientinnen gelernt, warum ist er besonders geeignet? Es spielen da verschiedene Aspekte eine Rolle. Immer wieder werden nicht ganz unberechtigt grundsätzliche Bedenken angemeldet gegenüber Therapien im Sinne von, man solle Menschen mit geistiger Behinderung akzeptieren statt therapieren, wie es bei Stahl 1996 nachzulesen ist. Psychotherapie und akzeptierende Haltung sind jedoch aus personenzentrierter Sicht kein Widerspruch. Im Gegenteil. Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, wird als Grundbedingung betrachtet, die den therapeutischen Prozess überhaupt erst möglich macht. Ich würde diesen Prozess allerdings niemals als Therapieren bezeichnen, weil das suggeriert, es sei die Therapeutin, die den Klienten verändert. Menschen mit Beeinträchtigungen zu akzeptieren, wie sie sind, bedeutet nicht, ihnen keine Entwicklungschancen einzuräumen. Es ist beides notwendig. Ich formuliere deshalb so: Akzeptieren und nicht bestimmte Veränderungen bewirken wollen, aber Bedingungen schaffen, die Veränderung ermöglichen. Damit ist ein weiteres zentrales Element der klientenzentrierten oder personenzentrierten Psychotherapie umschrieben, die sich eben nicht als etwas versteht, was mit anderen Menschen gemacht wird, sondern als ein Eröffnen von Räumen, in denen sie ihre eigenen, ihnen bisher nicht zugänglichen Ressourcen entdecken können. Dass man dafür auch Methoden, Unterstützungen hat, ist selbstverständlich. Aber es geht darum, dass Menschen eben ihre Ressourcen entdecken und nicht etwas von außen aufgeklatscht bekommen. Damit können sie meistens sehr wenig anfangen. Empathie, Wertschätzung und Kongruenz, die Grundpfeiler der personenzentrierten Haltung, sind unverzichtbar auch und gerade mit den Menschen, um denen es uns hier geht. Sie sehen, wie vorsichtig ich geworden bin, um das Wort geistige Behinderung nicht so oft zu brauchen. Ebenso unverzichtbar ist die Bereitschaft, sich auf ihre innere Welt einzulassen, mag sie uns zunächst noch so fremd und unzugänglich erscheinen. Drei weitere Elemente der personenzentrierten Psychotherapie möchte ich noch hier erwähnen. Eines habe ich schon angetönt. Nicht die Defizite sind entscheidend, sondern die Ressourcen. Auf den letzten Punkt will ich später zu sprechen kommen. Der ausschließlich diagnostische Blick, der immerzu die Defizite im Auge hat, trübt die Sicht auf das, was Menschen können, und legt sie allzu sehr fest auf das, was sie nicht können. Natürlich muss man die Defizite nicht ausklammern und so tun, als wären die Leute nicht, hätten sie diese Behinderungen nicht. Aber man darf, im therapeutischen Prozess ist der Blick eher auf dem, was ist da, was kann das ausgleichen. Denn gerade auch im Alltag, ressourcenorientiert wird überall heute gearbeitet, theoretisch. Ja? In der Praxis ist eben der Schwerpunkt doch sehr oft auf den Defiziten. Das ist auch verständlich, wenn Verhaltensweisen so störend und so schwierig sind für das Umfeld, um damit umzugehen, dann ist man sehr leicht versucht, ständig an diesen herumzubasteln und zu übersehen, was ist auch noch da. Und das Potenzial zur Veränderung liegt eben, das Potenzial zur Veränderung und Weiterentwicklung liegt eben nicht in den Defiziten. Sondern in den ganz persönlichen, ganz individuellen Ressourcen. Die gilt es zu entdecken, die gilt es zu wecken, anzuregen. Ich habe immer so das Bild wie von einem Wasserlauf, einem vielleicht ganz dünnen Wasserverlauf oder vielleicht einem viel stärkeren Strom, als wir meinen, der unter ganz viel Schutt verdeckt ist. Und wir müssen versuchen, diesen... Dankeschön. Na, das habe ich schon hinter mir. Wir müssen versuchen, diesen Strom wieder ins Fließen zu bringen. Und dann der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, die kleinen Schritte. Das kann ich gleich hier zusammennehmen. Die kleinen Schritte, die wir so leicht übersehen. Wir starren immer wieder auf das Ziel, das wir uns gesetzt haben oder das der betreffende Mensch sich gesetzt hat. Und wir übersehen die kleinen Schritte, die so wichtig sind und die beweisen, dass der Mensch einen Schritt, die müssen wahrgenommen und ermutigt werden. Denn die Menschen sind so fixiert oft auf ihre Defizite, und vor allem auch die Bezugspersonen, dass die kleinen Schritte gar nicht beachtet werden. Ein Beispiel, eine Klientin kam zu mir, die immer auf ihren Tischnachbar losging, der sie immer genervt hat, weil er immer Anni, 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 Anni gesagt hat. Ja, ist ja verständlich, dass das schwierig ist. Natürlich hat man mit ihr gesprochen und er ist halt auch behindert und das kann er nicht anders und. Aber sie ist halt trotzdem manchmal auf ihn losgegangen. Dann kam sie zu mir und sagte, oh, heute, ich lerne es nie. Ich bin schon wieder ausgeflippt, wie der René mir immer den Namen gesagt hat. Dann habe ich gesagt, ja, wie war es denn heute? Habe ich ganz schnell aufgegessen und bin in mein Zimmer gegangen. Sag ich, super. Ist doch wunderbar, da hast du doch eine gute Möglichkeit gefunden, du bist wütend geworden, aber du bist nicht auf ihn losgegangen. Prima, wunderbar. Und nicht, ja, jetzt bist du schon wieder. Das ist ein kleiner Schritt, aber jeder kleine Schritt beweist, dass dieser Mensch Schritte machen kann und birgt das Potenzial zu weiteren Schritten. Und deshalb ist eben der Weg ist ebenso wichtig wie das Ziel. Ich würde sogar, habe es hier sehr diplomatisch ausgedrückt, Diplomatie ist zwar nicht meine Stärke, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, der Weg ist viel wichtiger als das Ziel. Es ist oft viel wichtiger für einen Menschen, sich als jemand zu erleben, der auf dem Weg ist, der in der Lage ist, Schritte zu machen, sich weiterzuentwickeln, als ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vor allem, wenn das durch die Wünsche des Umfelds vorgegeben oder zumindest stark beeinflusst wird. Denn auch wenn man mit den betreffenden Menschen das Ziel formuliert, da ist oft sehr viel unbewusst, alles wohl gemeint, nicht böse gemeint, aber sehr viel Manipulation dabei. Die haben ein feines Gespür dafür, was das Gegenüber von ihnen hören möchte. Ja? Und beim einen stimmen sie dann diesem Ziel zu und wenn ein anderes mit ihnen besprochen hätte, würden sie einem anderen zustimmen. Also da muss man sehr aufpassen. Da muss man übrigens sehr die Leute ermuntern, einem auch zu widersprechen. Ja? Und nicht suggerieren, ich weiß, was für dich gut ist, sondern probieren, ist das wirklich so oder vielleicht ist es für sie ganz anders. Das muss man anregen. Also die Grundlagen, in der personenzentrierten Psychotherapie gearbeitet wird und die therapeutische Haltung sind genau dieselben, aber die Voraussetzungen sind andere. Ich komme zu den spezifischen Bedingungen, die auch schon angesprochen wurden. Ich sehe, dass wir haben später angefangen. Ich habe noch etwas Zeit. Ja, ich meine, ich habe meine Uhr hier stehen, aber ich sehe, dass ich etwas in Bedrängnis komme. Die Unfreiwilligkeit wurde schon angesprochen. Das ist in den allermeisten Fällen, es wurde schon gesagt, kommen die Menschen, weil ihr Umfeld, die Betreuer sie schicken. Und da fehlt schon eine ganz wichtige Voraussetzung, die Freiwilligkeit. Und Sie haben es schon angesprochen, extrinsische und intrinsische Motivation. Nur, wenn aus der extrinsischen eine intrinsische Motivation wird und der betreffende Mensch selber merkt, das tut mir gut, da komme ich irgendwie weiter, nur dann hat es überhaupt einen Sinn. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, wo, es wurden Kolleginnen und Kollegen erwähnt, da werden, ich weiß nicht, 20 Stunden werden zwangsweise oder 10 Stunden oder was. Ich muss sagen, da verstehe ich meine Kolleginnen nicht. Ich kann als Therapeutin Nein sagen, das mache ich nicht. Ja? Ich habe immer, während meiner ganzen Zeit, immer jeden Menschen nach jeder Stunde gefragt, möchten Sie oder möchtest du, je nachdem. Ich habe gar nicht grundsätzlich alle behinderten Menschen geduzt. Das ist auch so eine Sache. Gefragt, sollen wir wieder einen Termin abmachen? Ja, das ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit und ich frage mich, wo bleibt da die Berufsethik, wenn man einfach Leute, nur weil jetzt so und so viele Stunden abgemacht sind, es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Worum geht es denn in einer Psychotherapie? Und jetzt sage ich etwas, vielleicht etwas Ketzerisches. Es geht in einer Psychotherapie niemals darum, behinderte Menschen nach den Wünschen der Bezugspersonen umzuformen, sondern darum, ihnen persönliche Entwicklungsschritte und Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Darum geht es. Ich habe immer gesagt, ich führe keine Bestellungen aus. Ja. Was ich ermöglichen kann, ist ein Stück Entwicklung. Wo der genau hingeht, das können wir nicht sagen. Wir sind keine Hellseher. Auch Psychotherapeuten sind keine Hellseher, auch wenn sie manchmal so tun, als wären sie es. Für stille, gefügige Menschen, die dem Umfeld wenig Mühe machen, die alles brav mitmachen, was mit ihnen gemacht wird, wird selten eine Therapie als notwendig erachtet, obschon sie psychisch manchmal sehr viel stärker gefährdet sind als diejenigen, die ihre Frustrationen und Spannungen wenigstens noch zum Ausdruck bringen wenn auch oft auch leider nicht sehr angemessene Weise oder auch nicht akzeptable Weise. Aber depressive Aspekte werden allzu häufig übersehen und bei Menschen, die zu allem Ja sagen und brav alles mit sich machen lassen, die kommen sehr selten in den Genuss einer Psychotherapie und würden sie oft dringend brauchen. Anlass sind meistens aggressive, autoaggressive oder andere Verhaltensweisen, die dem Umfeld Angst machen oder mit denen es nicht zurechtkommt. Die Therapeutin darf dabei nie aus den Augen verlieren, dass an Konflikten und Spannungen immer, immer auch das Umfeld beteiligt ist. Das ist nie einseitig. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, personenzentriert heißt, man hängt jedes Problem nur an dieser Person auf. Es ist immer auch ein interaktionelles Problem und ein Problem des Umfeldes. Es darf niemals beinhalten, dem Menschen die alleinige Verantwortung für sein schwieriges Verhalten in die Schuhe zu schieben. Man muss immer auch schauen, was ist drumherum. Und deshalb ist in vielen Fällen eben das Einbeziehen der Bezugspersonen angezeigt. Wenn es um eine Familie geht, kann es Familienberatung sein. Im institutionellen Bereich beratende Gespräche mit Mitarbeitenden. Leider lässt sich das nicht immer verwirklichen, sei es, weil die betroffenen Personen nicht dazu bereit sind, sei es aus organisatorischen, finanziellen oder anderen Gründen. Ob Behinderung oder psychische Störung, das wurde schon verschiedentlich heute besprochen. Ich möchte das auslassen, sondern nur sagen, dass es eben manchmal schwierig ist, dass obwohl Menschen mit geistiger Behinderung an denselben psychischen Erkrankungen leiden, ist es oft, wie andere Menschen auch, ist es oft schwierig festzustellen, was ist es jetzt? Ist eine bestimmte Verhaltensweise Ausdruck der psychischen Störung oder hat es mit der Behinderung zu tun? Deshalb sind, das sagt Barbara Senkel auch, diagnostische Kategorien nur bedingt anwendbar. Und man merkt meistens in einer Therapie erst nach einer gewissen Zeit, aha, die und die Diagnose trifft zu. Man kann das nicht auf Anhieb sagen. Auch da, das ist der Vorteil der personenzentrierten Arbeitsweise, dass nicht der Schwerpunkt nicht auf der Diagnostik liegt, sondern auf dem sich bemühen, die subjektive Welt des Gegenübers zu verstehen und sich daran zu orientieren. Das ist hier besonders wichtig, unter anderem auch deshalb, weil Menschen mit Behinderungen manchmal nur über wenige Verhaltensweisen verfügen, mit denen sie die unterschiedlichsten Dinge ausdrücken. Drum ist es so wichtig, dass wir ihre Sprache finden. Ich habe ein ganz eindrückliches Beispiel in einer psychiatrischen Klinik erlebt, wo ich ein Prätherapieprojekt mal für eine Woche lang begleiten konnte. Und das war eine sehr große Einrichtung mit vielen verschiedenen Häusern, war auch ein Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung. Und da wollte mir dieser flämische Kollege etwas zeigen, was er mit einem behinderten Menschen machte. Ich musste also da aufpassen. Irgendetwas, lustigerweise habe ich das völlig vergessen, was da war. Und der saß am Tisch mit diesem Menschen mit Down-Syndrom und da saß ein anderer Mensch, ein junger Mann mit Down-Syndrom in einem Rollstuhl. Und beim Eintreten, Reinkommen habe ich ihm zugelächelt, ihn begrüßt, aber nachher konnte ich mich nicht mehr um ihn kümmern. Ich musste ja da aufpassen, es war dann auch noch flämisch, wurde übersetzt, also ich musste sehr aufpassen, habe aber immer mal wieder rübergeguckt. Und dieser junge Mann hat in den 10 Minuten oder der Viertelstunde, die ich da war, nichts anderes gemacht als in diesem Stereotypie. In diesem Pf war eine ganze Skala von Ausdruck in dieser kurzen Zeit. Erst war es so, möchte Kontakt aufnehmen. Wenn ich jetzt frei gewesen wäre in dieser Situation, hätte ich natürlich Kontakt aufgenommen und hätte vielleicht auch gemacht. So kann man auch einen kleinen Dialog führen. Das sind prätherapeutische Zugänge, nicht verbale Zugänge, indem ich seine Sprache aufnehme. Das konnte ich aber einfach nicht in dieser Situation. Und das hat sich gewandelt von zu erst ärgerlich und dann abgelöscht, Stereotypen. Eine ganze Skala von Ausdruck in einem einzigen als Stereotypie sein kann. Und für diese Dinge müssen wir sensibel werden. Die Dinge, das ist der Zugang zu den Menschen. Also die Ausdrucksebene und Ausdrucksweise des Gegenübers. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann werden sie uns nicht mehr nur als etwas Seltsames, Unverständliches und Störendes erscheinen, das zu beseitigen ist, sondern wir werden zu verstehen versuchen, was darin zum Ausdruck kommen möchte. Und hier ist eben der Begriff von der präexpressiven Ebene, wie sie Gary Prouty definiert hat, der Prätherapie entwickelt hat, auf der etwas nach Ausdruck sucht, das sich eben noch nicht oder überhaupt nicht in der Weise auszudrücken vermag, wie wir es gewohnt sind. Sprachstörungen können das Verständnis auch sehr erheblich erschweren. Die Beziehung bahnt sich dann oder Sprachlosigkeit in einem ganz subtilen vorsprachlichen Bereich an. Ein wunderbares Beispiel ist die Arbeit meiner Kollegin Barbara Krietemeier, die das ist in meinem Buch Ernst nehmen, Zutrauen, Verstehen, ein Kapitel, ein hoffnungsloser Fall, Fragezeichen. Da kann man nur sagen, Hut ab vor der Behutsamkeit, mit der diese Frau, mit dieser schwerstbehinderten, aggressiven und autoaggressiven Frau umgegangen ist und von ihr eigentlich den Rhythmus aufgenommen hat, wie sie vorgehen muss. Es lohnt sich, das nachzulesen. Und eben Sprachstörungen, die das einfühlende Verstehen erschweren, die begegnen uns oft auch bei leichter behinderten Menschen. Eine dieser frühen Klientinnen, die war irgendwie, konnte im Anfang überhaupt nichts verstehen. Und ich habe halt dann hier bewährt sich ein oft zu Unrecht belächeltes methodisches Element der klientenzentrierten Therapie, wiederholen, was ich verstanden habe. Ich habe versucht zu wiederholen, was ich verstanden habe. Wir sind ja so schwer von Begriff und haben eine so lange Leitung manchmal, wenn es darum geht, behinderte Menschen zu verstehen. Umgekehrt vielleicht auch, aber wir auch. Und als ich dann endlich beim 7. oder 8. Mal endlich begriffen habe, was sie mir mitteilen wollte, da so hat sie das mit einem tiefen Aufatmen immer. Ja, genau. Und das Interessante, warum ich es erzähle, später, das kennen Sie alle, die Sie mit den Menschen zu tun haben, man hört sich ja ein. Mit der Zeit versteht man dann schon viel besser. Und dann habe ich nicht mehr wiederholt. Das hat sie mir nicht durchgelassen. Sie hat es so oft wieder gesagt, bis ich es wiederholt habe. Da habe ich kapiert, und das habe ich auch von ihr gelernt, es genügt nicht, dass ich meine, ich hätte verstanden. Ich muss ihr auch mitteilen, dass ich verstanden habe. Sie muss die Gewissheit haben, dass ich sie verstanden habe. Und das ist gerade bei Menschen mit Sprachstörungen, die ständig im Alltag, ständig sagt man, ja, schon gut, und hat überhaupt nicht, sich auch nicht nur die Mühe gemacht, ein bisschen näher zu kommen dem, was die betreffende Person ausdrücken möchte. So, das ist ein wunderbarer Boden für psychische Störungen. So können psychische Störungen entstehen, wenn ich ständig das Gefühl habe, was ich ausdrücke, das kommt nicht an. Ich bin völlig isoliert. So wird man psychisch krank, unter anderem. Gut, noch ganz schnell jetzt, Schwerpunkte, worum geht es denn nun, wenn ich schon sage, es geht nicht darum, Menschen nach den Vorstellungen anderer zurechtzubiegen. Zwei Schwerpunkte sind im therapeutischen Prozess. Das eine, Es wurde schon erwähnt, allerdings verstehe ich Selbstkonzept hier jetzt im Rogerson-Sinne, das Selbstkonzept nämlich als das Bild, das ich von mir habe und die Wertung, die ich ihm gebe, das ja bei vielen behinderten Menschen außerordentlich negativ ist. Ich kann nichts, ich bin dumm, ich lerne es nie, die Betreuer wissen besser, was für mich gut ist und. Dieses Selbstkonzept zu verändern, eine bessere, annehmendere Haltung zu sich selber zu bekommen, das ist die Voraussetzung, damit überhaupt andere Veränderungen erst möglich werden. Erst wenn ich mir etwas zutraue, kann ich mich auch verändern. Wenn ich das Gefühl habe, ich lerne doch nie etwas und es wissen alle anderen besser, was für mich gut ist, komme ich nie zu mir. Also Veränderungen im Selbstkonzept, und das kann man sehr, wenn Sie von Wirkungen sprechen, natürlich sprechen Klienten dann nicht vom Selbstkonzept, aber ich hatte eine Klientin, die hat mir gegen Ende der Therapie gesagt, weißt du, wie ich zu dir kam, da war ich so klein und jetzt bin ich so groß. Das ist ein verändertes Selbstkonzept und das ist ein Therapieerfolg. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist die Entwicklung und Stärkung der Kontaktfunktionen, auch wieder im Sinne von Prouty, der eben den ganz großen Beitrag, der leider heute oft etwas verwischt wird, weil man nur die Technik von Prouty anschaut und die irgendwie einsetzt, dieser ganz wesentliche Beitrag, den er ja eben als Ergänzung zu dem aufbauend auf Rogers, der sagte, psychischer Kontakt muss vorhanden sein, damit ein therapeutischer Prozess möglich ist, ist ja, dass er sich gesagt hat, ja, Kontakt, der ist ja gerade bei den Menschen oft nicht da. Und dass er Kontakt eben auf drei Ebenen, er hat den Kontakt nicht reduziert auf diesen Ich-Du-Kontakt, der ja bei vielen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, eben gerade sehr schwierig ist. Denken Sie an viele Menschen mit Autismus und so, wo ja gerade, das ist ja viel zu nah oft, dass eben Kontakt auch auf verschiedenen Ebenen möglich ist. Und er definiert Kontakt, er hat drei Ebenen: Kontakt zur Realität, zu das, was einem umgibt, Kontakt zu sich selbst, zu den eigenen Gefühlen, zum eigenen Körper und Kontakt zum anderen. Und da geben eben die Kontaktreflexion, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf verschiedenen Ebenen Kontakt aufzunehmen mit dem betreffenden Menschen und diesen Kontakt zu stärken und zu fördern. Diese zwei Aspekte sind ganz zentral in der Therapie für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wenn das Selbstkonzept sich verändert, wenn mehr Selbstvertrauen da ist, wenn Menschen mehr in Kontakt kommen zu ihrem Erleben, dann wird sich auch das Verhalten ändern, auch wenn man explizit gar nicht an diesem Verhalten gearbeitet hat. Das ist etwas, was mich immer wieder überrascht hat, übrigens auch bei anderen Therapien und was mich auch da bei diesen Beispielen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, bei der einen Frau, die sich geschlagen hat und verletzt hat, da sagten mir die Betreuer, das macht sie nicht mehr. Oder bei einer anderen wurde mir gesagt, die ist ganz anders geworden, sie nimmt plötzlich teil, sie kommt mit uns auf Ausflüge, wo sie sich früher immer zurückgezogen hat und so weiter. Also diese Veränderungen zeigen sich im Verhalten. Die Menschen, die es uns nicht sagen können, nicht solche schönen Bilder, das ist natürlich ein Glücksfall, die Frau hat nicht gesagt, ich habe mein Selbstkonzept verändert, völlig klar, es ist ein Glück, dass sie das so formulieren konnte, aber es lässt sich am Verhalten ablesen. Mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein, mehr Mut zu Eigenständigkeit und eigener Meinung, sowohl im Alltag wie auch der Therapeutin gegenüber. Ja, ich möchte eigentlich, ich hab das sehr genau getimt zu Hause, aber es stimmt dann meistens eben doch nicht. Ich spreche eben oft, es wurde auch schon gesagt, dass oft eben längere Begleitung nötig ist. Ich spreche bei vielen, nicht bei allen. Ich habe übrigens alles erlebt. Sehr kurze Therapien, 10 Stunden. Ich habe sehr lange Therapien erlebt. Ich habe die verschiedensten Settings erlebt. Natürlich bin ich auch in die Einrichtungen gegangen. Ja, das ist doch ganz klar. Das muss man manchmal. Es gibt Leute, die nicht in die Praxis kommen können. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ja, man verdient ein bisschen weniger, weil man noch den Weg hat, aber und da habe ich habe zum Beispiel erlebt, dass nicht mal ein Zimmer zur Verfügung stand. Da hat man mir gesagt, gehen Sie mit der Frau in die Cafeteria, und die Frau wollte aber nicht in die Cafeteria, und die stand da, um 5 Uhr abends kam ich da, wenn alle aus den Werkstätten kamen, im Eingangsbereich, alle um mich, die da reingingen, und diese Frau, mit der habe ich am Anfang auch nur, fast nur mit einzelnen Worten oder auf so prätherapeutischen, sie machte und ich machte, dann ging sie einen Schritt zurück und ich auch, und sie kam wieder vor und dann sagte sie ihren Namen und ich sagte meinen Namen, und so haben wir am Anfang also kein vernünftiges Wort miteinander geredet, sondern nur so averbal funktioniert. Sie können sich mal vorstellen, all die Leute, die da durchgehen, zum Glück war ich da keine Anfängerin mehr, sondern mir schon ziemlich sicher, aber die Betreuer, die da, was macht denn die da, was, das ist die Therapeutin. Während die Kolleginnen und Kollegen immer sehr interessiert zugeguckt haben, einmal hatte ich einen ganzen Kreis um mich herum, ich hätte gerade eine Gruppentherapie anfangen können, aber natürlich, ich war für diese Frau da. Also da, denke ich, muss man beweglich sein als Therapeutin. Ich spreche oft von Therapeutin, ich meine oft, dass man vielleicht besser von therapeutischer Begleitung sprechen möchte. Ich spreche ja in meinem Buch Brücken bauen von therapeutischer Begleitung und psychischer Begleitung im Alltag. Psychische Begleitung im Alltag ist etwas, was im Alltag eigentlich zur Betreuung gehört, das Erleben nämlich begleiten, was leider in den Ausbildungen völlig vernachlässigt wird. Aber unter therapeutischer Begleitung verstehe ich schon, dass jemand mit einer, ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin eben diesen Prozess wach hält, auch über Phasen hinweg, in denen er zu stagnieren scheint. Es passiert ja manchmal gar nichts in diesen Therapien. Am Anfang bin ich immer ganz verzweifelt und habe gedacht, was mache ich denn hier? Passiert ja nichts. Bis ich gemerkt habe, aha, doch, nach einer bestimmten Zeit kommen da ganz massive Veränderungen sogar zustande. Und eben manchmal geht es darum, diesen Prozess eben wach zu halten, aufzugreifen und immer wieder am Leben zu erhalten. Und das ist ja so eine Frage. Ich meine, Psychotherapie, das medizinische Modell mit den Krankenkassen, Krankheit, Behandlung, Heilung oder Besserung, Besserung zumindest schon, aber das trifft ja auf den psychotherapeutischen Prozess nur teilweise zu. Es ist ja gleichzeitig ein Entwicklungsprozess. Und ich denke manchmal, wenn man es als unterstützendes, die persönliche Entwicklung förderndes, das Selbstgefühl aufbauendes, Ressourcen erschließendes Angebot versteht, das zwar einen therapeutischen Prozess beinhaltet, aber vor allem auch unter der Prävention, unter dem Aspekt der Prävention und Förderung gesehen wird, könnte man vielleicht auch andere Finanzierungsmöglichkeiten locker machen. Weil für vieles wird ja unglaublich viel bezahlt. Das ist ja sehr willkürlich, was bezahlt wird und was nicht. Und der letzte Punkt, entschuldigen Sie, wenn ich überzogen habe, aber das muss ich, eigentlich wollte ich meinen ganzen, ich habe gestern Abend gehört, dass wohl kaum Psychotherapeuten oder nur ganz wenige, sondern hauptsächlich Betreuende da sind, also Sozialpädagogen, was übrigens leider meistens bei diesen Kongressen so ist, was nicht gerade für meine Zunft spricht, muss ich sagen. Ich möchte einen Punkt noch kurz ansprechen und darüber können wir dann auch in den Workshops morgen mehr sprechen. Das Wichtigste geschieht außerhalb der Therapiestunde. Das ist eine Binsenweisheit, die wir Psychotherapeuten uns nie genug vor Augen halten können. Ja, der schönste Durchbruch, die schönste Erkenntnis oder was auch immer nützt nicht dem Klienten nichts, wenn er oder sie nicht in ihrem Alltag umsetzen und neue und andere Erfahrungen machen kann. Das gilt nicht nur für behinderte Klienten. Der Erfolg einer Psychotherapie zeigt sich eben nur in dem, was der betreffende Mensch verwirklichen kann. Und da komme ich nochmal auf diesen Punkt, um das nochmal etwas konkreter zu, der verschiedentlich angesprochen wurde, die Schweigepflicht, die eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Das ist Betreuenden nicht immer klar. Ich bin entsetzt, was zum Beispiel an Informationen hin und her geht zwischen Tagesstrukturen und Wohnbereichen. Das ist unglaublich, auch heute noch. Ja? Hat mit Normalität gar nichts, aber gar nichts zu tun. Oder ruft bei Ihnen der Arbeitgeber Ihre Familie an und sagt Ihnen, Ihre Frau oder Ihr Mann war aber heute den ganzen Tag schlecht gelaunt. Ja? So was passiert in Behinderteneinrichtungen. Dass gewisse Dinge, wichtige Dinge mal vermittelt werden müssen, ist schon klar, aber es sind ganz wenige. Also oft haben Betreuende sehr wenig Verständnis für die Schweigepflicht. Und gleichzeitig muss man sie ja einbeziehen, muss auch mit ihnen zusammenarbeiten, muss auch ihre Sicht verstehen. Und da habe ich eben glücklicherweise, weil ich sehr viel ja auch mit Betreuenden gearbeitet habe, habe ich sehr stark auch ihre Sicht gesehen. Da muss man Wege finden und ich kann natürlich sehr gut, und es ist auch wichtig, dass Betreuende nicht diesen Prozess unterstützen oder zumindest nicht behindern. Wenn etwas, was der betreffende Mensch jetzt gerade in der Therapie ausprobiert und merkt und sie da mehr Selbstbewusstsein bekommt und zu Hause oder in der Wohngruppe ist das dann verboten oder nicht erlaubt oder wird wieder eingeschränkt, dann nützt die ganze Therapie nichts. Dann hat das keinen Sinn, dann ist es für den betreffenden Menschen auch nur sehr verwirrend und macht ihn unter Umständen kränker, als er vorher war. Also es muss Bedarf der Zusammenarbeit und da muss man eben auch versuchen, Verständnis zu wecken bei den Betreuenden. Und ich kann sehr gut von mir aus sagen, dieser Mensch ist jetzt in einer Phase, wo er ganz viel ausprobiert. Da müssen Sie jetzt nicht gleich immer alles wieder eingrenzen. Also das braucht er jetzt, damit er einen Schritt weiter macht. Dass ich sage, wo dieser Mensch jetzt gerade steht und was er braucht, dann kann ich das mit gutem Gewissen. Aber inhaltlich würde ich niemals irgendetwas weitergeben, was der betreffende Mensch mir anvertraut hat. Und das haben wir heute ja gesehen aus den anderen Referaten, wie wichtig das ist. Ich muss endlich zum Schluss kommen, entschuldigen Sie. Ja, das noch vielleicht, das individuelle Erleben ist auch im Alltag der Schlüssel zum Verstehen. All diese Dinge sind auch im Alltag wichtig, womit ich nicht meine, aus Alltagssituationen therapeutische Situationen zu machen. Das ist was völlig Verschiedenes. Aber ich muss auch da den Menschen ermutigen zu den kleinen Schritten. Ich muss auch da sein Erleben wahrnehmen und nicht immer nur auf der Sachebene mit ihm diskutieren. Und da eben, wo das schon gemacht wird, und ich habe ja ein Konzept entworfen für personenzentrierte Arbeit in Institutionen, das an verschiedenen Orten jetzt mit sehr viel Erfolg schon und mit unglaublichen Wirkungen, die ich mir selber, hätte ich mir nie träumen lassen. Das Konzept ist noch viel besser, als ich es je gedacht habe. Da, wo es konsequent, ja tatsächlich, das höre ich. Da, die brauchen mich nicht mehr, aber was das alles bewirkt, das ist wirklich ganz toll. Und es ist eben nicht nur, es verbessert, personenzentriert zu arbeiten, verbessert nicht nur die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der betroffenen Menschen, sondern auch die Arbeitszufriedenheit der betreuenden Personen. Ja. Und dasselbe gilt eigentlich für die Psychotherapeutin. Und zum Abschluss möchte ich Jörg Fengler das Wort geben, der diesen Aspekt sehr schön zum Ausdruck gebracht hat. Ich zitiere, Ressourcenorientierung hat unmittelbar mit Psychohygiene zu tun. Wer als Therapeut den Therapieverlauf als Entwicklung und Entfaltung von Möglichkeiten betrachtet und sich selber entsprechend als Gärtner sieht oder als Heger oder als jemand, der ein kostbares Geschenk auspackt, also auswickelt oder entwickelt, der wird gewiss von einem anderen Lebensgefühl dabei geleitet sein, als jemand, der eine Behinderung mit psychologischen Techniken bekämpft. Denn dieser Letztere befindet sich im Krieg. Zitat Ende. Dass Krieg keine Probleme löst, sondern neue schafft, das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Nachrichten hören oder sehen oder lesen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke.